Das Thema ist heute Morgen Gnade, die Gnade Gottes. Unser Gott, der in der Bibel beschrieben ist, der Gott, der die Botschaft von diesem Gott ist vor allem eine Botschaft der Gnade. In Apostelgeschichte 20 nennt Paulus das Evangelium, nennt er das Evangelium der Gnade Gottes. Also der Kern von dem, was wir verkündigen, der Kern von dem, was wir glauben, ist, Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig und Gott ist gut zu uns. Und es ist so, so wichtig, dass wir als Jesus-Leute in dieser Gnade leben, diese Gnade immer wieder neu und immer wieder tiefer reinsinken lassen in unsere Herzen. Gnade ist nie was, ein Thema, womit wir fertig sind, was wir einmal irgendwie verstanden haben oder abgehakt haben, sondern Gnade ist was, was unser ganzes Leben bestimmen soll und wo wir immer tiefer reintauchen können. Gnade ist wie ein riesiger Ozean, von dem wir bis jetzt jeder von uns nur vielleicht den allerersten Tropfen geschmeckt hat, aber es gibt noch so viel mehr von Gottes Gnade zu erkennen. Und es ist so wichtig, dass unsere Herzen von dieser Gnade gefüllt sind, weil die Bibel warnt uns auch im Hebräerbrief, am Ende vom Hebräerbrief, und ermutigt uns gleichzeitig, unsere Herzen zu setzen und füllen zu lassen von dieser Gnade. In Hebräer 13, Vers 9 steht, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Das heißt, je mehr wir Gottes Gnade für uns verstehen, desto fester wird unser Herz, desto fester wird auch unser Glaube und desto mutiger können wir durchs Leben gehen. Und in einem Kapitel vor, in Hebräer 12, Vers 15, warnt der Schreiber des Hebräerbriefs die Gemeinde: Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Das heißt, es ist total wichtig, dass unsere Herzen gesättigt sind von der Gnade Gottes, weil die Alternative, die hier der Hebräerbrief zeigt, ist Bitterkeit. Wenn wir eben nicht wissen, dass Gott gnädig und gut ist, werden unsere Herzen bitter gegen Gott und damit auch gegen unsere Mitmenschen. Und das ist ganz, ganz schlimm für jede Gemeinschaft. Aber wenn unsere Herzen gepackt sind von der Gnade Gottes, ist das was Gutes für Gemeinschaft, was Gemeinschaft schön macht und verändert. Und um diese Gnade soll es heute Morgen gehen. Und diese Gnade zeigt sich in unserem Leben in, ich sag mal, drei verschiedenen Ausprägung. Und anstatt euch da drei theologische Fachbegriffe mitzubringen heute Morgen, habe ich euch mal drei praktische Dinge mitgebracht, was Gnade für uns ist. Nämlich erstens, die Gnade ist ein Zertifikat oder ein Nachweis. Zweitens, die Gnade ist ein Motor. Und drittens, die Gnade ist ein Sicherheitsnetz. Also ein Zertifikat, ein Motor und ein Sicherheitsnetz. Das ist das, was Gott uns heute Morgen schenken will und womit er uns ausstatten möchte, auch für das neue Jahr. Gott ist ein Gott, der gerne gibt und Gott ist ein Gott, der es liebt, seine Kinder zu beschenken. Und mit diesen drei Dingen will er uns heute Morgen beschenken. Erstens, die Gnade ist ein Zertifikat. Ich bin ja gerade frisch genesen und ich habe jetzt mein Zertifikat, ist noch nicht gültig, das wusste ich nicht, dauert noch ein bisschen, bis das dann gültig ist, aber ich habe es schon. Genau, und Gott gibt uns ein Zertifikat, mit dem wir vielleicht nicht in Restaurants reinkommen, aber mit dem wir in den Himmel reinkommen. Das 1G-Zertifikat, das eine Gnade-Zertifikat. Und das hat er uns in Jesus Christus gegeben und das ist unser Zertifikat, mit dem wir Zugang haben zu Gott, dem Vater. Es gibt keinen schöneren Ort in diesem Universum als der Thron Gottes. Es gibt keinen Ort, wo mehr Freude ist. Es gibt keinen Ort, wo mehr Freiheit ist. Es gibt keinen Ort, wo mehr Leben ist, als vor dem Thron Gottes, wo wir mehr angenommen sind. Und genau zu diesem Ort hat Gott uns ein Zertifikat gegeben. Genau zu diesem Ort können wir immer rein, brauchen nichts anderes mehr. Es reicht dieses Zertifikat. Römer 5 sagt das. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Alle die, die glauben an Jesus Christus, haben von ihm dieses Zertifikat bekommen, mit dem wir hingehen können in die Gegenwart Gottes, in die Freude Gottes, in die Liebe Gottes und ihn kennenlernen können, ihn erleben können. Und das hat nichts mit uns zu tun. Wir Christen können nicht in die Gegenwart Gottes tun, weil wir irgendwie bessere Menschen sind, weil wir irgendwie oft zur Kirche gehen, weil wir irgendwie oft beten, sondern wir Christen gehen in die Gegenwart Gottes, weil da dieser ganz große Tausch stattgefunden hat. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, vor 2000 Jahren, da hat er einen riesengroßen Tausch, eine Art Transaktion gemacht. Er selber, der das perfekte Leben gelebt hat, ein Leben, was total wohlgefällig war vor Gott, er hat dieses Leben hingelegt und hat dafür unser verkorkstes, sündiges Leben mit all den Fehlern, mit all dem Kaputten, mit all der Unvollkommenheit auf sich genommen und getauscht. Er hat sozusagen gesagt, hey, ich nehme dein Leben und ich gebe dir meins dafür. Und wenn Gott uns heute sieht, dann sieht er uns in Christus und dann stehen wir vor ihm, wie als hätten wir dieses perfekte Leben gelebt. Als Jesus am Kreuz starb, heißt es in Galater, habe ich heute Morgen noch gelesen, ist er für uns zum Fluch geworden. Alle Flüche, die auf uns waren, der Fluch der Sünde, vielleicht okkulte Flüche wirklich, vielleicht schlechte Dinge, die Menschen über uns ausgesprochen haben, all diese Dinge hat Jesus Christus am Kreuz getragen. Und er, auf dem kein Fluch lag, sondern nur Segen war, er hat das getauscht. Er hat uns seinen Segen gegeben und hat unseren Fluch auf sich genommen. Es ist dieser große, große Tausch. Und dann hat er unsere Sünde, unsere Rebellion gegen Gott auf sich genommen, hat am Kreuz gesagt, ich mache mich zum größten Rebell aller Zeiten, sodass der Vater selbst das Gesicht wegdrehen musste von seinem Sohn, hat gesagt, dafür gebe ich euch meinen Zugang zum Vater. Denn Jesus hatte immer Zugang zum Vater. Er war der perfekte Mensch, der immer in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Und das ist dieser große Tausch. Und deshalb ist das Evangelium der Botschaft, die wir verkündigen, ist dieses Evangelium der Gnade, dass Gott uns wieder annimmt, wenn wir auf Jesus vertrauen. Und das ist die ganz große Bedingung. Es gilt nicht für alle Menschen, sondern es gilt nur für diese Menschen, die das im Vertrauen annehmen. Die sagen, ja, ich schaff's nicht, alleine zu Gott zu kommen. Wenn ich zu Gott komme, bringt das nichts, wenn ich ihn versuche zu überreden und sage, hier, ich habe dies und das Gutes getan. Letzte Woche waren wir noch in Berlin, wollte mit einem Freund in ein Restaurant und wir haben versucht, den Kellner so ein bisschen zu überreden, aber hat nicht geklappt, wir sind nicht reingekommen, hatte auch recht gehabt, war meine Schuld, ich hätte es gar nicht versuchen sollen. Aber genauso ist es vor Gott so, wenn wir selber versuchen, ihn zu überreden, es wird nicht klappen. Aber wenn wir dieses Zertifikat vorzeigen, dass unsere Schuld bezahlt ist, dann kommen wir ohne Probleme rein, weil Jesus alles bezahlt hat für uns, wegen diesem großen Tausch. Wir als Kinder Gottes, wir haben dieses Zertifikat, dass wir reingehen können in die Gegenwart Gottes, in jeder Sekunde, Minute, Stunde, Tag, in diesem neuen Jahr. Egal, was wir tun, der Weg zu Gott ist für uns immer frei. Nicht, dass Gott dann auch korrigiert oder Dinge anspricht, die falsch laufen, das tut er. Aber der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Es gibt eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament, die das verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Brief von Philemon gelesen habt. Das ist so ein ganz, ganz kurzer Brief, den Paulus an seinen Freund Philemon geschrieben hat. Ist echt ganz kurz. Ich nehme an, hätte Paulus den heute geschrieben, hätte er gar keine E-Mail geschrieben, sondern einfach nur eine WhatsApp-Nachricht. Also ist nur ein Kapitel lang. Und hinter diesem Brief steckt eine wunderbare Geschichte. Und zwar Philemon, das war ein ziemlich reicher Mann wahrscheinlich von dem, was wir wissen, der in Kolossa gelebt hat, einer Stadt in der heutigen Türkei. Und er kam irgendwie durch den Dienst von Paulus, wahrscheinlich als Paulus in Ephesus da in der Nähe war, kam er zum Glauben an Jesus Christus. Und weil er reich war, hatte er auch einige Bedienstete und Sklaven. Und einer dieser Sklaven war Onesimus. Dieser Onesimus nahm eines Tages anscheinend Geld von Philemon, klaute ihm das und lief weg von seinem Herrn, lief Richtung Rom und haute wahrscheinlich das Geld, was er da entwendet hatte von seinem Herrn, auf den Putz in dieser Metropole Rom, wo es lauter Möglichkeiten gab, dieses Geld auszugeben. Und irgendwas anscheinend durch göttliche Vorsehung, irgendwie muss es passiert sein, dass Philemon gerade dort im entfernten Rom Paulus gefunden hat. Wir wissen nicht wie, ob die beiden sich schon vorher kannten oder ob es echt total von Gott geführt war. Auf jeden Fall hat Philemon dort Paulus, der da gerade in Gefangenschaft war in Rom, kennengelernt. Und anscheinend durch den Dienst von Paulus hat dieser Philemon dort in Rom, wahrscheinlich am Ende seiner Kräfte, wahrscheinlich als er alles Geld verprasst hatte, Jesus gefunden, die Gnade Gottes gefunden und ist auch zum Jünger von Jesus geworden. Aber nun war da natürlich dieses ungeklärte Problem zwischen Onesimus, dem Sklaven, und Philemon, seinem Herrn, wo Onesimus ihm Unrecht getan hatte. Und so machte Paulus was. Paulus schrieb einen Brief an Philemon, weil er wusste, das war sein Freund, und sagte zu Onesimus: Hey, es ist gut, wenn du mit diesem Brief zurückgehst zu Philemon, rede nicht mit ihm, versuch nicht, dich zu entschuldigen, sondern gib ihm einfach diesen Brief, den ich dir mitgeben werde. Und das tat der Onesimus. Er nahm diesen Brief, machte sich auf die weite Reise von Italien in die Türkei und kam nach Kolosse und ging auf das Haus zu von seinem Herrn Philemon. Philemon stand vielleicht gerade am Eingang seiner großen Villa und schaute raus und sah da hinten jemand kommen, dachte sich vielleicht, hä, der sieht doch aus wie Onesimus, aber kann nicht sein, dass der sich hier nochmal blicken lässt. Kann gar nicht sein. Und dann kam Onesimus näher und Philemon sah, wow, es ist wirklich Onesimus. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Dieb zu sagen hat hier. Und Philemon kam ganz nah und Onesimus kam ganz nah und grüßte Philemon und gab ihm einfach diesen Brief. Philemon öffnete den Brief und las Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, unserem Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, das war wahrscheinlich Philemons Frau, also wahrscheinlich hat Philemon sie gerufen: Hey Apphia, hier ist ein Brief von Paulus, komm, lass ihn uns lesen. Und dann lasen sie in diesem Brief. Da schreibt Paulus: Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war. Und wahrscheinlich hat Philemon sich gedacht: Herr Paulus, da hast du recht, der war mir wirklich unnütz. Der hat hier all mein Geld genommen. Dann schreibt Paulus weiter: Jetzt aber dir und mir nützlich ist. Wahrscheinlich hat Philemon sich gedacht: Was, dieser Verbrecher, wie kann der mir nützlich sein? Paulus schreibt weiter: Den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz. Und dann schreibt er weiter: Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir irgendetwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen. Und ich denke mal, spätestens da ist bei Philemon sind alle Barrieren gefallen und er hat dem Onesimus vergeben und ihn angenommen, weil jemand anderes für Onesimus gesprochen hat. Onesimus hatte diesen Brief wie dieses Zertifikat, wo drin stand, wo Paulus selber versprochen hat: Ich werde, wenn es sein muss, bezahlen für Philemon, die Schuld für Onesimus, die Schuld, die Onesimus auf sich geladen hat. Ich nehme sie auf mich, ich bezahle für ihn. Und genau so einen Brief haben wir durch den Glauben an Jesus und an dem, was er am Kreuz getan hat. Dass wenn wir zu Gott gehen, wir mit diesem Brief, mit diesem Zertifikat hingehen können und seine Gnade genießen können. Und es ist so unglaublich, dass Gott uns aufnimmt in seine Gegenwart. Es ist so unglaubliche Gnade, die Gott jedem Einzelnen von uns zeigt, dass wir seine Kinder sein können, dass wir bei ihm sein können. Denk mal nach, wie groß ist diese Gnade. Vielleicht ist das krass für den einen oder anderen, aber eigentlich hätten wir alle Hölle verdient. Eigentlich sind wir trotz der guten Dinge, die wir auch tun, eigentlich sind wir alle tief im Herzen Rebellen gegen Gott, die sagen mit ihrem Leben, hey, wir wollen nichts mit Gott zu tun haben. Und eigentlich wäre es das Normale und es wäre total gerecht von Gott, würde er uns einfach in die Hölle geben. Aber er hat Jesus gesandt, damit wir eben nicht dort sein müssen. Und ich habe mir das vorgestellt, eigentlich wäre es schon Gnade, wenn wir in der Hölle wären, aber einfach nur einen Eiswürfel bekommen würden von Gott, um es ein bisschen erträglicher zu machen. Aber das war nicht genug für Gott. Eigentlich wäre es Gnade von uns, würde er uns nach unserem Leben einfach auswischen, dass wir irgendwie ins Nirvana gehen, nicht mehr fühlen, nicht mehr sind. Aber auch das hat er nicht gemacht. Und eigentlich wäre es totale Gnade, würde er uns vielleicht in den Himmel nehmen, auf irgendeinem Zuschauerplatz ganz weit hinten und wir dürften wenigstens zugucken, was da abgeht. Aber auch das hat er nicht gemacht, sondern er ist noch weiter gegangen. Eigentlich wäre es total Gnade, wenn wir einfach nur im Himmel sein dürften, vor Jesus niederfallen und ihn anbeten dürften. Und das dürfen wir auch. Aber das ist auch noch nicht das Ende. Sondern das Ende ist, dass wir im Himmel sein werden, als Kinder Gottes, die mit ihm alles teilen, die mit Christus sogar herrschen werden auf seinem Thron, die am Tisch sind vom Vater im Himmel und die vollkommen in die Familie Gottes aufgenommen sind. Das ist die Gnade Gottes. Das ist nicht irgendwie Mini-Gnade, sondern das ist tiefe Gnade, wie sie weiter nicht sein kann. Deshalb habe ich gesagt, Gnade ist wirklich ein Meer und wir haben nur den allerersten Tropfen von diesem Meer bisher geschmeckt. Wir haben dieses Zertifikat. Epheser 2, Vers 19 schreibt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, also Gottes Familie. Wir gehören dazu. Mit diesem Zertifikat von Jesus gehören wir dazu. Das ist Gnade. Nicht unser Verdienst, sondern Gnade Gottes. Das Zweite, was Gott uns gibt in seiner Gnade, ist ein Motor. Denn Gnade befreit uns und verändert uns und gibt uns Schub und Freiheit und Mut, durch dieses Leben zu gehen und auch durch dieses Jahr 2022 zu gehen. Gnade ist nicht einfach nur ein Konzept, was keine Kraft hat in unserem Leben, sondern wie wir auch im Wochenspruch gehört haben, Gnade verändert uns und gibt uns wirklich konkret Kraft für unser Leben. Römer 6, Vers 14 schreibt, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Jemand, der wirklich diese Gnade Gottes erlebt, jemand, der wirklich weiß, mir ist vergeben, all meine Vergangenheit ist ausgewischt, es ist jeden Morgen, wenn ich aufstehe, eine weiße Tafel, wo keine Schuld mehr dran steht. Jemand, der das wirklich weiß und im Herzen verstanden hat, der lebt anders und der lebt frei. Gottes Gnade, wenn wir sie tief reinsinken lassen in unser Herz, dann verändert sie uns. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, eigentlich ist glaube ich ein Buch oder jetzt ist auch ein Film und ein Musical. Ich weiß auch nicht, ob ich das aussprechen kann, weil ich kann kein Französisch. Les Misérables, vielleicht hat den Film, gab es so eine Neuverfilmung, glaube ich, vor 10 Jahren, einer mal gesehen. Und der Film fängt so an, da ist einer, der hat im 19. Jahrhundert gelebt in Frankreich, in einer ganz armen Zeit. Und er stiehlt Brot, weil er so arm ist und kommt dafür ins Gefängnis. Und weil er noch versucht zu fliehen, wird seine Haftstrafe noch erhöht, ich glaube auf 19 Jahre. Und dort im Gefängnis lernt er immer das Gesetz kennen, die Härte des Gesetzes. Er hat ganz harte Wärter und man merkt so, sein Charakter wird total hart getrieben und sein Gesicht auch total hart getrieben von der Strenge des Gesetzes, die über seinem Leben steht. Und er wird hart und bitter. Und als er dann freikommt nach 19 Jahren, ist er nicht wirklich frei, sondern man sieht, sein Gesicht ist total hart und geprägt vom Gesetz. Und dann passiert was. Dieser Mann geht dann los und weiß nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und ein Priester nimmt ihn auf in sein Haus für eine Nacht, um dort zu schlafen. Und in der Mitte der Nacht steht aber dieser Mann auf und nimmt das Silberbesteck von dem Priester und haut ab mit diesem Besteck, um es zu verkaufen, bestiehlt ihn. Am nächsten Tag wird er geschnappt von der Armee und sie durchsuchen seine Sachen und finden dieses Silberbesteck. Und es ist klar, es gehört dem Priester. So nehmen sie ihn gefangen und bringen ihn zurück zu diesem Priester und kommen rein in das Haus vom Priester und sagen, hier, wir haben den gefunden, der dein Besteck geklaut hat. Was denkst du, was sollen wir mit ihm machen? Und dieser Priester sagt, er hat es nicht geklaut, ich habe es ihm geschenkt. Und er sagt noch zu ihm, hey, eigentlich bin ich sauer auf dich, weil eigentlich wollte ich, dass du die Kronleuchter auch noch mitnimmst. Warum hast du sie nicht mitgenommen? Und dieser Mann wird natürlich direkt freigelassen. Und er lebt diese Gnade, die der Priester ihm gezeigt hat, diese unverdiente Gunst. Und dann ändert sich sein ganzes Leben und er selber wird zu jemandem, der anderen Gutes tut, der anderen Gnade zeigt, der nicht länger diese Härte hat, sondern ganz weiches Herz. Und das will Gottes Gnade auch mit dir und mit mir machen. Wir sollen Menschen sein, die von der Gnade befreit sind und in der Gnade leben. Es ist ganz, ganz wichtig, wir dürfen die Gebote Gottes, auch die Gebote Gottes im Neuen Testament, nicht länger nehmen als Gesetz, was sagt, tu das, und dann denken wir, wir müssen das aus eigener Kraft schaffen. Sondern wenn irgendwie in der Bibel was steht, dass wir irgendwas tun sollen, soll das eigentlich eine Gebetsaufforderung sein, die uns dazu bringt, Gott, ich weiß, du willst, dass ich das tue, aber ich schaff's aus mir heraus nicht. Bitte hilf mir mit deiner Gnade, bitte befrei mich mit deiner Gnade. Und je mehr wir diese Gnade erleben, desto mehr werden wir auch gehen in dem, was Gott gefällt. Wir dürfen uns sicher sein für dieses neue Jahr. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Es ist Gottes nicht einer, der im Himmel sitzt und sagt, tu dies, tu das, aber uns dann nicht die Dinge gibt, die wir dafür brauchen. Sondern Gott ist wirklich der gute Vater, der uns mit allem beschenkt, was wir brauchen. Er hat uns das schwarz auf weiß versprochen im 2. Petrusbrief, einer meiner Lieblingsverse. Und wenn es dieses Jahr mal nicht so scheint, dürfen wir Gott daran erinnern und unsere Seele daran erinnern, dass es wirklich so ist. Da steht nämlich im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Dann geht der Satz noch weiter, aber seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht, das heißt zum gottesfürchtigen Leben, geschenkt. Gottes Gnade gibt uns alles, was wir brauchen. Ich denke gern zurück an meine Eltern. Meine Eltern leben auch noch, aber ich meine jetzt an meine Eltern während meiner Kindheit und während meiner Jugendzeit. Sie waren nicht perfekt, genauso wie ich nicht perfekt war. Aber sie waren gute Eltern und sind gute Eltern, die sich gekümmert haben um mich. Und ich war sehr, sehr rebellisch als Teenager, habe meinen Eltern viel, viel Leid zugefügt, habe mehrere tausend Euro von meinen Eltern gestohlen, ständig Radau gemacht. Und als ich wahrscheinlich 18 war, hat mein Vater mir ein Sparbuch, hieß das damals noch, ne, gegeben für meinen Start, für meinen Führerschein. Und die ganzen Jahre, wo ich so rebellisch war, wo ich ihm Schimpfworte um den Kopf geknallt habe, wo ich sein Leben schwer gemacht hat er für mich gespart, hat er immer und immer wieder Geld auf die Seite gelegt, mich geliebt, mir Gnade gezeigt. Und so ist Gott noch viel, viel mehr. Wenn mein irdischer Vater schon so ist, wie viel mehr ist dann Gott, der uns wirklich alles geben will, was wir brauchen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil es Gnade ist. Ich hatte letzte Woche ein schönes Erlebnis. Jemand hatte mir geschrieben aus Libyen, dass er bald in die Türkei kommen will. Und es ist ein ganz lieber Bruder. Und ich will ihn unbedingt sehen, weil ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Und wahrscheinlich will er im Februar kommen. Aber auf unserem Konto war gerade ziemlich wenig drauf so, und ich habe zu Gott gesagt, so hey, es ist gerade kein Geld da irgendwie in die Türkei zu reisen, bitte tu was, bitte kümmere dich. Und es war wahrscheinlich entweder letzten Freitag oder letzten Samstag. Sonntagabend ruft mich ein Freund an, der lebt in der Nähe von Karlsruhe, und sagt, Simon, ich war heute Morgen im Gottesdienst, und während dem Gottesdienst kam immer wieder so ein Gedanke in meinem Kopf, ich soll dir und Paula Geld geben. Kann es sein, dass ihr gerade Geld gebraucht? Da meine ich so, ja, und dann habe ich ihm das erzählt. So, genau, und dann überweist er was. Und es ist schön zu sehen, Gott ist wirklich ein Gott, der sich sorgt, auch um unsere finanziellen Belange, aber auch um unsere seelische Kraft, um das, was wir brauchen. Gott ist da und sorgt sich und gibt uns alles, was wir brauchen. Er, seine Gnade, ist dieser Motor. Und zum Schluss gibt Gott uns ein Sicherheitsnetz. Ihr kennt das wahrscheinlich im Zirkus, wenn die da über das Seil tanzen, ist oft noch ein Sicherheitsnetz drunter gespannt, dass wenn sie fallen dürfen in dieses Netz. Und so ist Gottes Gnade für uns auch dieses Sicherheitsnetz. Wir dürfen wissen, als Jesus-Leute, unter uns hat Gott dieses Netz gespannt. Und selbst wenn wir fallen, dann fängt dieses Netz uns auf. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen fallen. Und Gottes Gnade ist immer noch da. Es gibt diesen schönen Satz, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und es ist so wahr. Petrus hat das erlebt. Petrus hat Jesus verleugnet. Und er, der vorher gesagt hat, ich werde dich niemals verleugnen, ich werde für dich stehen, selbst wenn ich mein Leben verlieren muss für dich, du bist mir so wichtig, ich werde alles für dich geben. Ein paar Stunden später hat er gesagt, hey, diesen Jesus kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das ist, zu dem gehöre ich nicht. Und er war tief getroffen, die Schrift sagt, er hat geweint, konnte Jesus kaum mehr in die Augen gucken. Aber Jesus hat ihn wiederhergestellt durch seine Gnade und hat gesagt, hey Petrus, es kommt nur darauf an, dass du mich lieb hast. Und es kommt nicht darauf an, dass du eine reine Vergangenheit hast, sondern es kommt darauf an, dass du mich lieb hast und ich vergebe dir und du sollst meine Herde hüten. Das ist dieses Sicherheitsnetz der Gnade. Wir alle werden fallen in diesem Jahr 2022. Tut mir leid, schlechte Nachrichten, aber wir sind Menschen. Wir fallen, wir sündigen, wir machen Fehler. Manchmal, auch wenn wir es gar nicht wollen, sagen wir anderen was, was schlechte Sachen auslöst. Und manchmal wollen wir es auch und sündigen. Für uns ist dieses Sicherheitsnetz da. Für uns ist Gnade da in diesem Jahr, dass wenn wir fallen, wenn wir sündigen, wir zurück zum Kreuz kommen können, zurück in die Gegenwart Gottes mit unserem Zertifikat und Gottes Vergebung in Anspruch nehmen können. Im ersten Johannesbrief ermahnt Johannes die Leute, nicht zu sündigen. Also er sagt sie, hey, passt auf, dass ihr nicht in Sünde lebt. Und dann sagt er aber weiter, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand aber sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, wenn wir sündigen, sollte nicht das Normale sein im Leben vom Christen, aber jeder fällt mal zurück in Sünde. Und wenn das passiert, dann haben wir einen Beistand. Dann haben wir dieses Zertifikat, mit dem wir immer noch in Gottes Gegenwart gehen können und Vergebung empfangen können. Und Gottes Gnade ist auch ein Sicherheitsnetz für Enttäuschung. Auch in diesem Jahr 2022 werden wir viele Siege erleben, das glaube ich, viele schöne Dinge erleben. Aber wir werden auch Enttäuschung erleben. Auch mit Gott. Auch zum Leben eines Jesus-Nachfolgers gehört es, dass manche unserer Gebete nicht erhört werden. Das ist krass. Ich habe letzte Woche eine Predigt gehört von einem und er hat sozusagen die Leute gesegnet eine halbe Stunde lang und hat immer gesagt, hey, ich segne euch mit Schwachheit, damit Gottes Gnade in euch mächtig wird. Oder ich segne euch mit ständigem Mangel, damit ihr immer wieder betet und Gottes Herrlichkeit und Reichtum erfahrt. Und unter anderem hat er auch gesagt, ich segne euch mit nicht erhörten Gebeten. Und ich dachte so, wow, warum denn das? Aber es ist interessant, Jesus hatte in seinem Leben nicht erhörte Gebete. Als er betete, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, lass das nicht zu, dass ich am Kreuz sterben muss. Da hat der Vater Nein gesagt, hat das Gebet nicht erhört, sondern hat es getan, hat seinen Sohn dahin gegeben. Und auch Paulus hatte unerhörte Gebete in seinem Leben. Lesen wir in 2. Korinther 12. Ja. Er hatte, was auch immer das war, einen Satansengel, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. Wir wissen nicht, ob das eine Metapher war oder ob es wirklich passiert ist, aber irgendwie war für ihn klar, Satan hat hier ein Stück weit Macht und er darf in mein Gesicht schlagen. Und dann hat er natürlich was gemacht? Er hat gebetet. Er sagt, dreimal habe ich den Herrn angerufen, dass er mich davon erlöst. Also dreimal ist er wieder zu Gott gegangen und sagt, Gott, es kann nicht sein, dass dieser Satansengel mich hier schlägt. Ich bin doch dein Kind. Wie kann das sein? Gott hat nicht gehört, sondern Gott hat ihm eine ganz, ganz andere Antwort gegeben. Können wir lesen? 2. Korinther 12, Verse 7 bis 9. Also Paulus schreibt, um dessen Willen, wegen diesem Satansengel, habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, und das ist das Schöne, also Gott hat nicht einfach die Arme verschränkt und nichts gemacht, aber Gott hat gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Selbst in unseren Enttäuschungen, selbst da, wo wir Gott nicht verstehen, selbst da, wo es scheint, dass er nicht da ist, dürfen wir wissen, seine Gnade ist da. Seine Gnade trägt uns. Selbst in den harten Lebensumständen, da wo sich nichts zu verändern scheint, dürfen wir wissen, wir haben dieses Sicherheitsnetz von Gottes Gnade unter uns, was tiefer geht als unsere Enttäuschung. So lasst uns gehen, fröhlich und mutig in dieses neue Jahr mit unserem Zertifikat, mit unserem Motor und mit unserem Sicherheitsnetz. Amen.